Ich würde mir wünschen, an möglichst viele Schulen damit zu kommen und in möglichst viele Bibliotheken. Das finde ich eh einfach immer den schönsten Moment. Ich meine, dieses Schreiben, man sitzt dann da, immerhin sitzen wir ja zu zweit da. Das macht schon deutlich weniger einsam, vor allem weil wir ja auch immer einfach viel reden und viel lachen auch zum Glück dann können. Aber es ist natürlich unterm Strich trotzdem eine eher einsame Angelegenheit und dann wird es irgendwann in die Welt entlassen und man ist ja dann doch sehr, sehr gespannt und merkt dann aber eben vor allem, finde ich häufig, dass dieses Thema, mit dem man mal angefangen hat, dass das dann wie übernommen wird. Und das ist immer das Schönste, finde ich eben, das mit den Jugendlichen und aber auch mit Erwachsenen, ich mache beides eigentlich gerne, zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich damit und dann zu diskutieren. Und das würde ich dem Buch und mir und uns wünschen, dass es diese Gelegenheit häufig gibt.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Leipzig geistern heißt es, denn die Leipziger Buchmesse ist noch nicht lange her. Schön war's. Sehr schön. Entsprechend habe ich mich bei der Buchauswahl inspirieren lassen von der Messe, ihren Themen, ihren Begegnungen und von den vielen Menschen, die ganz offensichtlich das Lesen und das Lesen lassen lieben, die die Bücher lieben, die interessiert sind, die da sind. Auch mein Sohn Benjamin Knödler war in Leipzig. Wir haben auf der Messe und in der Stadtbibliothek aus unserem neuen Buch Whistleblower Rebels 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, gelesen. Das war schon wieder ein Fest, so wie unser Freigeistern-Gespräch der 80. Folge Whistleblower-Geistern. Ich danke sehr herzlich für die klugen, kompetenten, nachdenklichen und zum Nachdenken anregenden Antworten. Ich danke sehr herzlich für diesen intensiven, vertrauten und doch professionellen Austausch. Der hat auch mir neue Einsichten ermöglicht und das, obwohl ich mir eigentlich sicher gewesen war, alles zu kennen, was unser Buch betrifft. Wie man sich täuschen kann, es gab und gibt immer noch Neues zu entdecken, Neues zu sagen. Das hatte natürlich auch mit unserem Publikum zu tun. Wenn Kinder und Jugendliche auf unsere Einstiegsfrage, was sich ändern solle in der Welt, die ganz großen Themen zur Sprache bringen, dann berührt und bewegt das automatisch. Schluss mit Krieg, Rassismus, Verfolgung, Flucht. Weniger Armut, weniger Ausschließen, weniger Ausgrenzen, kein Mobbing, keine Gewalt, das waren einige ihrer Antworten. Was für Steilvorlagen für die Whistleblower Rebels. Was war noch in Leipzig? Wie immer wurden die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis bekannt gegeben. Kurz zur Erinnerung: Eine Kritikerjury wählt je 6 Titel in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch des vergangenen Jahres aus, also des Buchjahres 2023. Zusammen mit den 6 Nominierungen der Jugendjury kommen insgesamt also 30 Titel raus. In diesem Jahr sind es nur 29 Bücher, denn ein Roman wurde von beiden Jurys nominiert, nämlich Über den Dächern von Jerusalem von Anja Räumschüssel, erschienen im Carlsen Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Falls ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle nominierten Titel und die Jurybegründungen auf der Website des Arbeitskreises für Jugendliteratur, jugendliteratur.org. Natürlich lässt sich immer über die Auswahl diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle Bücher nennen,
die meines Erachtens auf der Nominierungsliste in diesem Jahr fehlen. Zum Beispiel »Fürs Leben zu lang« von Nicola Huperts, »Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück« von Zoran Drenka, »Alle Farben grau« von Martin Schäuble, »Der Geruch von Ruß und Rosen« von Julia Rabinowitsch, »Weil« von Martin Muser. Er wurde auf dieser Leipziger Buchmesse mit dem Jahreslux der Zeit und Radio Bremen ausgezeichnet. Vermisst habe ich auch Kollektorgang von David Blum, der wiederum hat das diesjährige Kranichsteiner Arbeitsstipendium für Jugendliteratur bekommen, dazu später mehr. Ich war jedenfalls verblüfft. Einige der nominierten Bücher kenne ich nicht. Das muss zwar erstmal nicht viel heißen, außer dass ich viel nachzulesen habe, aber wenn der Deutsche Jugendliteraturpreis herausragende Romane und Sachbücher auszeichnen soll, dann erstaunt es, wenn einerseits etliche der nominierten Titel bisher noch nicht aufgefallen sind, und zwar nicht nur mir nicht, sondern auch anderen KritikerkollegInnen nicht. Und es erstaunt, wenn wiederum andere wichtige Bücher fehlen. Mir kommt es so vor, als sei die Auswahl vor allem nach inhaltlichen Kriterien getroffen worden, entlang aktueller Themen und Debatten. Aber bleibt da die Literatur nicht auf der Strecke, die sprachlichen Wagnisse, das formal Innovative? Auch einige der Verlage waren mir gänzlich neu, zum Beispiel der Märchenwald Verlag, von dem das Bilderbuch Mondeis nominiert ist, oder der Verlag Kommode, bei dem das nominierte Sachbuch Anders nicht falsch erschienen ist. In der Sparte Sachbuch finden sich auch Radieschen von unten von Katharina von der Garten und Anke Kuhl und Emmy Abel, Die Farbe der Erinnerung von Barbara Jelin. Das sind zwei wegweisende Bücher des vergangenen Bücherjahres 2023. Zurück zu David Blum und seinem Debüt-Kollektorgang und damit zur Preisverleihung der Kranichsteiner Literaturstipendien 2024. Die fand am Messefreitag am 28. März statt. Im Kinderbuch wurden Mareike Krügel und Andreas Langer ausgezeichnet, im Jugendbuch eben David Blum und Caroline Wahl. Sommer ist in Almut und der Hühnersommer von Mareike Krügel, eiskalter Winter in Schneekinder von Andreas Langer. Der Kollektorgang von David Blum ist ein unterirdischer Ort der Freiheit und des Schreckens. Im Freibad klingt die Freiheit an. In dem Roman 22 Bahnen von Caroline Wahl geht es auch ums Freischwimmen, weg von großen Verlusten hin zu Vertrauen. Aberwitz, Sprachwitz, Sprachschönheit und Genauigkeit, die Lebendigkeit der Figuren, all das zeichnet die vier Romane aus. Es sind Geschichten, in denen es um sehr viel geht. Es sind Bücher, die bewegen. Es sind Bücher, die bleiben. Ich durfte die Preisverleihung moderieren. Herausgekommen ist ein Gespräch über das Schreiben, über Sprache und Perspektiven, über die Arbeit, die Pläne der vier AutorInnen, über den Sinn und Unsinn der Spartengrenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur. Mehr Infos zu den Büchern und zu den AutorInnen sowie die Jurybegründungen und demnächst die ganze Preisverleihung könnt ihr ebenfalls nachlesen bzw. nachschauen. Wieder auf der Website des Arbeitskreises für Jugendliteratur und auf der Website bzw. dem YouTube-Kanal des Deutschen Literaturfonds deutscher-literaturfonds.de. Und schließlich gab es noch einen ganz besonderen Abend. Im Arjowitsch-Haus in Leipzig durfte ich das Werkstattgespräch und die Lesung des Autors und Journalisten Martin Schäuble moderieren. Er hat sein Sachbuch »Die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus der Sicht derer, die ihn erleben« vorgestellt. Der Saal war voll, Alle waren still. Auch als das Podium zum Publikum hin geöffnet wurde, gab es keine aufgeregten Statements, keine Empörung, keine Meinung oder Meinungsmache, sondern wirklich Fragen. Als hätte das Stimmensammeln, das Zuhören, das das Buch vor und ausmacht, angesteckt. Ich werde das Sachbuch besprechen, denn all diese Erlebnisse und Erfahrungen sind in Leipzig-Geistern das neue Lesen und Lesen lassen eingeflossen. Am Ende dieser 81. Freigeistern-Folge lesen Benjamin und ich jeweils ein Stück aus unseren Whistleblower Rebels 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Auf das Bücher weiterhin bewegen, berühren, womöglich verändern, jede und jeden von uns und vielleicht sogar ein wenig die Welt. Davon kann es gar nicht genug geben von guten, Gute-Nacht-Bilderbüchern. Bei Freigeistern war schon lange keins mehr dabei und tatsächlich sind in der letzten Zeit die kleinsten insgesamt zu kurz gekommen. Darum Zeit wird's. In Leipzig war's beim Beels und Gehlberg Verlagsstand zu sehen, da habe ich es entdeckt, das Pappbilderbuch von Daniel Fehr, illustriert von Claudia Weikert. Rate mal, wer ist denn da für kleine Kinder Bettvermeider und Nestflüchter ab 2 Jahren? Die Struktur der Geschichte ist so einfach wie überzeugend. Abend ist es, Zeit fürs Bett, Licht aus. Aber was ist das für ein Schatten? So fangen Buch und Geschichte an. Auf den linken Seiten ist zuerst ein Kinderbett zu sehen, noch ist es leer. Ein Mädchen mit Taschenlampe beleuchtet schönstes Schattentheater. Das spielt sich jeweils auf den rechten Buchseiten ab. Licht aus. Aber was ist das für ein Schatten, heißt es da. Oder Licht aus. Noch ein Schatten oder Licht aus. Und was ist das? Umblättern, Licht an und wir entdecken eine Schildkröte, die noch ihre Abendmilch trinken muss, ein Pferd auf dem Töpfchen, ein Papagei vorm unvollendeten Klötzchenturm, ein Affe im Fußbad und viele Kuriositäten von noch nicht Schläfern mehr. Die malt Claudia Weikert erst vor nachtblauem Hintergrund als dunkelblauen Schattenriss. Dann malt sie sie aus. Sie taucht Szenerien und Figuren in den Lichtkegel in allen Farben. Mal schauen die Tiere ertappt, mal sind sie in Eile, mal ein bisschen überfordert. Das alles ist liebevoll und lustig, etwa wenn die Giraffe sich in ihren Lieblingspyjama strampelt. Das Ratespiel macht Spaß, denn weil die Tiere ja noch irgendwas zu erledigen haben, sind die Bilder verfremdet, sind ihre Abbilder schlecht wiederzuerkennen. Die Schattenrisse, die Umrisse, die Konturen brauchen tatsächlich mehrere Blicke. Überraschungen sind Programm. Der Igel muss sein Kuschelkissen holen, das Schwein hat sich ein Gute-Nacht-Buch ausgesucht und auf den Rücken geschnürt. Das Schattenbild kann vieles sein. Ein Kühlschrank, ein Regal von hinten, ein Stempel mit Knauf, eine Schokolade. Irgendwas Eckiges jedenfalls. Aber da ist ja das verräterische Ringelschwänzchen. Was für ein Vergnügen. Am Ende ist noch ein Tier zu sehen, mit 2 Kugeln auf dem Kopf. Sind das Ohren? Bärenohren? Aber nein, das ist doch kein Tier, das ist doch Lia mit ihren Dutz auf dem Dez. Die Tiere, die da lustig und geheimnisvoll dem Einschlafen entfleuchen und damit Lia und die Kinder, die sich, rate mal, wer ist denn da gerade anschauen, vom Schlafen abgehalten haben, sind Lias Stofftiere. Jetzt sind alle müde, darum ab ins Bett und schlafen. Solche Geschichten haben im Bereich der Gute-Nacht-Geschichten Tradition, denn gute Gute-Nacht-Bilderbücher kann es eben gar nicht genug geben. Bei Gute-Nacht-Gorilla von Peggy Rathmann, erschienen im Moritz Verlag, schleicht Tier um Tier aus dem Käfig dem Zoodirektor hinterher, bis alle gemütlich und geborgen im großen Bett landen, bevor die Zoodirektor-Gattin alle verscheucht. In »So müde und hellwach« von Susanne Strasser, erschienen bei Peter Hammer, haben ebenfalls Stofftiere dringend was zu erledigen, bevor endlich Ruhe einkehrt. Auch da füllt sich das Bett mit Kind und Kegel, Igel, Esel, Pelikan und anderem Getier. Tür auf, Tür zu, heißt es bei Susanne Strasser, Licht aus, Licht an, bei Daniel Fehr und Claudia Weikert. Es ist eine Variation. Die Aktionen der Kuscheltiere sind ausgefallen, nicht Zähne putzen, sondern Füße baden oder den Klötzchenturm fertig bauen. Pippi machen natürlich alle, die Kinder hoffentlich auch, damit es am Ende des Buches heißen kann, Licht an, nur noch eine Geschichte, flüstert Lia, dann schlafen wir. Licht an, Licht aus, Licht an, Geschichte aus, Buch zu, Augen zu, endlich Ruhe. Wie sieht eigentlich ein Bärbeiß aus? Keine Ahnung? Dann schaut euch unbedingt Der Bärbeiß an, den neuen Kindercomic von Josephine Mark. Der ist gerade im Kiebitz Verlag erschienen für Kinder ab 5 Jahren und er ist ein Marksches Feuerwerk aus vielversprechender Gestik, vielsagender Mimik, aus klug gesetzter Farbigkeit, schnellen Schnitten, Zooms, Sound und Tempo und vor allem aus sehr viel Witz. Die Bärbeiß-Geschichten, geschrieben von Annette Pehnt und illustriert von Jutta Bauer, sind als Kinderbücher im Hansa Verlag erschienen. Aus dieser Vorlage hat Josephine Mark 4 Geschichten ausgewählt und als Comic adaptiert. Herausgekommen ist eine ganz eigene, eigenwillige, umwerfende Comicart, denn die Gleichzeitigkeit des Comics aus Wort und Bild, die Hörbarkeit durch die Sprechblasen, die Geräuschkulisse überhaupt, das Theatrale, das Filmische, das dem Comic als Ausdrucksmittel zur Verfügung steht, zudem die Beschleunigung durch die Abfolge der Panels, das ist wie gemacht für jemanden wie den Bärbeiß und für jemanden wie Josephine Mark. Auch sie war übrigens schon zu Gast bei Freigeistern. Das Gespräch könnt ihr in der 67. Folge Roadgeister nachhören. Ich lege es euch hiermit ans Herz. Zurück zum Bärbeiß. Die 4 Geschichten heißen Besuch, schlechte Laune, die Fingerlinge, Streit. Schon die Auswahl und Anordnung ist eine Steilvorlage vom Besuch bis zum Streit. Was für eine Dramaturgie. Denn, ja, der Bärbeiß ist kein angenehmer Zeitgenosse, im Gegenteil. Er ist Dauergrantler und das aus Überzeugung. Die miese Laune, die Verweigerung, die Unhöflichkeit, das und noch viel mehr an schlechter Benimse wird vom und mit dem Bärbeiß gefeiert. Was der sich traut, was der sich rausnimmt. Alles, was man doch eigentlich nicht tut. Es ist ein Vergnügen allererster Güte. Natürlich hat dieses Bärbeißsein auch einen Preis. Das Motiv des Außenseiters ist in der Literatur sattsam bekannt. Dieser hier schert aber sogar als Außenseiter noch aus. Er leidet nämlich nicht daran, er feiert es ja, zumindest auf den ersten Blick. Und er setzt immer noch eins obendrauf. Folgerichtig ist der Bärbeißgarten in der Darstellung von Josephine Mark eine Wüste. Seinem Besuch schlägt der Bärbeiß die Tür zu, rums steht da im Comic und der Hintergrund des Panels ist so blut- und glutrot wie die Wut des Bärbeiß offensichtlich groß, heiß und feurig ist. Die anderen Tiere staunen bzw. erschrecken die kleinen Häschen, die kurz zuvor noch genussvoll ihr Karotteneis geschleckt hatten, lassen die Öhrchen hängen. Sie sind übrigens eine herrliche Reminiszenz an das Kaninchen, an den Nager aus dem vielfach ausgezeichneten Comic »Tripp mit Tropf« von Josephine Mark. Es ist eine Freude, die Kaninchen wiederzusehen, und eine Freude ist es außerdem, mit wie wenigen Strichen und farblicher Akzentuierung Josephine Mark die Gefühls- und Innenlage ihrer Figuren einmal mehr nach außen holt. Ihr Blick fürs Detail, ihr Gespür für Szenen sind da entscheidend. Herr Pinguin zum Beispiel ist sauer und hält den Kaninchen, die das schlimme Vokabular des Bärbeiß kichernd wiederholen wollen, mit beiden Flügeln energisch den Mund zu. Okay, das reicht mir, heißt es dazu in den Sprechblasen, und Josephine Mark braucht gerade mal 3 Bilder in einem Panel, um das hervorzuheben. Und schon jetzt kann man sich darauf freuen, wenn sie ihren Comic hoffentlich bald vorlesen und daraus großes Comic-Kino machen wird. Dem Bärbeiß zur Seite gestellt ist hier wie dort beim Künstlerinnen-Duo Peent Bauer, wie bei Josephine Mark, Tingeli, das winzige Wesen von nebenan. Tingelis Haus, das Nachbarhaus des Bärbeiß, ist bunt, Blumen und Bilder geschmückt, es ist heimelig und herzlich, üppig und überbordend. Das Gegenteil vom Bärbeiß. Rosa Rosen umranken das Gartentor, hier ist jeder willkommen, Tingeli selbst hat fast immer gute Laune, sie ist so, wie sie heißt. Tingeli. Irgendwie federleicht und heiter, tänzelnd, trippelnd, Tingeli im Tütü umschwirrt den Bärbeiß. Irgendwie ist Tingeli sowas wie dessen unbekannte, bessere Hälfte. Bärbeiß und Tingeli. Man muss es sich auf der Zunge, in den Ohren und in den Augen zergehen lassen. Die Karohose des knurrigen Bärbeiß von Jutta Bauer hat Josephine Mark beibehalten, aber sie spitzt das Knurrige noch zu. Der gute böse Bärbeiß hat bei ihr einen massiven Unterbiss, Arme vor der Brust verschränkt, ein Ohr aufgestellt, eins geknickt und das Fell haargesträubt. Wie könnte es anders sein? Weil er sein Haus streicht? Immerhin, allerdings hässlich grünbraun, hat er in der ersten Geschichte ein albernes Papierschiffchen auf dem Kopf. Er kann ansonsten nur laut und böse, groß und bedrohlich. Die Augen sind ein grimmiges Funkeln, 2 Punkte zwischen 2 Querbalken, die Zähne gebleckt. »Ich hab keine Freunde«, knurrt er dem Überraschungsbesuch entgegen, »und kein Kuchen.« »Ich kann nicht mal backen«, brüllt er schließlich dann in Großbuchstaben. Tingeli wird von einem solchen Wutsturm fast umgeweht. Das alles ist ein großes Vergnügen, und natürlich ist klar, dass der Bärbeiß sich in seinem dicken Fell und in seiner harten Schale so richtig wohl auch nicht fühlt. Aber weil es nichts hat von »das darf man aber nicht«, sondern im Gegenteil dem Ausleben und Auskosten dieser Schattenseiten gefrönt wird, ist Entwicklung ganz nebenbei drin. Denn ja, der Bärbeiß ist auch ein kleiner Entwicklungsroman, und der lässt viel Platz zum Glück für schlechte Laune. Trotzdem, Tingeli lässt sich einfach nicht abwimmeln. Den Kuchen schiebt sie durch den natürlich schadhaften Lattenzaun des Nachbarn. Erst motzt er Zimt, wäh, dann mampft er. Seite für Seite erobert Tingeli sein Herz, bei Tag und bei Nacht, im Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Könnte man meinen. Doch so einfach macht es Josephine Mark uns nicht. Den Federballschläger ruiniert der Bärbeiß, auf Reparieren und Basteln hat er natürlich erst recht keinen Bock. Schleifchen für den Drachenschwanz, pfff, das Drachensteigen lassen geht entsprechend gründlich in die Hose. Dem Drachen hat der Bärbeiß ein Monstergesicht verpasst, jetzt donnert er ihm auf den Kopf und bestätigt den Bärbeiß in seiner Wut und in seiner Weltsicht. Alles ist gegen ihn. Alles macht er kaputt, das Schöne vertreibt er. Tingeli muss weinen und Streit erträgt sie einfach gar nicht. Da bekommt die harte Schale des Bärbeiß dann doch Risse. Und so sind es keine Geschichten der Bekehrung und der Belehrung, das sowieso nicht. Sowas würde Josephine Mark ja niemals machen. Sie erzählt von Beharrlichkeit, von Freundlichkeit und von Freundschaft schließlich und endlich. Unser Herz ist da eh schon eingenommen, und zwar im bärbeißschen Sturm. Bei der Verleihung der Kranichsteiner Literaturstipendien für Kinder- und Jugendliteratur auf der Leipziger Buchmesse 2024 waren die AutorInnen sich einig, die strikte Trennung zwischen Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur besteht zwar, sagte etwa David Blum, aber sie ist überholt. Caroline Wahl hat mit ihrem Debüt 22 Bahnen auf Anhieb einen Bestseller hingelegt im Erwachsenenbuch. Ich fragte sie, wie sie es denn fände, nun als Jugendbuchstipendiatin angesprochen zu werden. Sie sagte, toll, das freut mich total, denn sie freue sich über alle, die Romane lesen, die sie betreffen. Und Caroline Wahl erinnerte sich an ihr eigenes Leseverhalten als Jugendliche. Das ging ebenfalls ganz selbstverständlich über Spartengrenzen hinweg. Es sind Setzungen von außen. Oft stehen dahinter Verkaufsstrategien. Darum habe ich für Leipzig Geistern fürs Jugendbuch wieder einen Erwachsenenroman ausgesucht, der aber von allen gelesen werden kann und, wie ich finde, von allen gelesen werden sollte. Und weil ich Caroline Wahl zitiert habe, zwischen ihrem Roman und dem, den ich gleich vorstellen möchte, besteht noch eine Verbindung. 22 Bahnen spielt im Schwimmbad, im Freibad. Seemann vom Siebener von Arno Frank, 2023 im Tropenverlag erschienen, spielt ebenfalls im Freibad. Nun ist das Freibad ein Ort, der gerade in letzter Zeit auffallend oft in Romanen bespielt wird, der Kulisse ist oder Brennspiegel, je nachdem. Matthias Brandt etwa lässt in seinem Roman Blackbird seinen jugendlichen Helden nachts in ein Freibad einsteigen. Dort, auf dem Sprungturm, mit Blick in den Sternenhimmel, versucht der Junge, den Krebstod seines besten Freundes irgendwie zu begreifen. Dort begegnet er auch einer der schönsten Bademeisterfiguren, ein Elvis-Kenner und Elvis-Mimer, ein Retter aus seelischer Not. Und Juliane Pickels letzter Roman Rattensommer spielt unter anderem in einem ausgelassenen Freibadbecken. Und nun also Seemann vom Siebener. Es ist der zweite Roman des freien Journalisten, Publizisten und Autors Arno Frank, sein autobiografisch geprägtes Debüt So und jetzt kommst du, ist 2017 erschienen. Wie in den anderen Schwimmbadromanen auch, geht es in Seemann vom Siebener um einen himmelschreienden Verlust und darum, wie man weiterleben überhaupt, wie man leben kann. Das Freibad, das Schwimmbad, das Wasser scheint dafür als Motiv geeignet zu sein. Das Wasser des Un- oder Unterbewusstseins, das Schwimmen als Freischwimmen, das Schwimmbad als Ort der Kindheit, der Ferien, des Glücks und somit vor dem Hintergrund des Schmerzes als Ort des Vergessens, des Heilens, des Loslassenkönnens, des Abtauchens. Ganz gewiss ist das Freibad ein Ort, an dem alle Menschen gleich sind oder zumindest gleicher, mithin ein demokratischer Ort und ein demografischer Ort, alt und jung, Vermögende und Verlorene, Männer, Frauen, Familien, Alleinstehende, Kinder und Kindeskinder, sie alle sind hier. So gesehen ist das Freibad ein Ort der grenzenlosen Begegnung und ein Ort des Versprechens. Alle können hier sein und Bahnen ziehen, können baden, Sonnenbaden am Kiosk, Pommes essen oder Eis schlecken. Sie können plaudern, planschen und springen. Vom Beckenrand? Verboten. Vom Einer, Fünfer, Siebener? Doch der Siebener in diesem Freibad ist gesperrt. Seit jenem Unglück, von dem wir noch längst nichts wissen. Das Freibad ist in diesem sonnen- und wasserschillernden, in diesem kostbaren Roman nicht nur Ort eines entsetzlichen Ereignisses, es ist zudem Ort der Zuflucht. Was genau geschehen ist, kommt erst nach und nach und so richtig sowieso erst am Ende heraus. Die Figuren wissen mehr als die LeserInnen. Die Ahnung, die Bedrohung ist im Roman unterlegt wie ein Grundrauschen. Irgendetwas hat der Bademeister damit zu tun. Er, so flüstern die Leute, er hätte danach aufhören sollen, als Bademeister zu arbeiten, hat er aber nicht, hat Kiontke nicht. Kiontke ist geblieben und dreht nun seine Runden an diesem Ort. Und so haben die Leute irgendwann ihren Frieden machen müssen mit dem Kiontke, heißt es in einer Art Prolog und in der typischen poetischen Lakonie des Autors Arno Frank. Manchmal hilft es, sagen sie, wenn einer einen Vogel hat. Um Trost zu finden, muss man vielleicht manchmal nicht bei Trost sein. Das ist der Anfang. Es ist ein heißer Sommertag. Menschen treffen sich im Freibad Kiontke. Der Bademeister hat tatsächlich einen Vogel, nämlich einen Papagei namens Heinrich, der krächzt zu Hause Zoten. Renate sitzt an der Freibadkasse. Sie raucht Kette und löst Kreuzworträtsel. Französischer Schriftsteller mit 6 Buchstaben. Französische Schriftsteller sind immer hilfreich, weiß sie. Wenn man sie kennt, schiebt Arno Frank hinterher. Renate notiert Flaubert, also F-L-O-B-E-R, 6 Buchstaben. Proust, sagt Isobel sofort, das ist immer Proust. Nicht Flaubert? Fragt Renate misstrauisch. Nein, Flaubert hat, Isobel zählt stumm an den Fingern ab, Flaubert hat 8 Buchstaben. 8? Fragt Renate und runzelt die Stirn. Gewiss, sollten es nicht 6 sein? Jep, dann Proust. Das ist eigentlich immer Proust mit O-U, 6 Buchstaben. Isobel muss es wissen, denn Isobel war früher Lateinlehrerin und Arno Frank weiß, wie man mit wenigen Strichen und Sätzen Szenen und Figuren zeichnet, kennzeichnet, auszeichnet, nämlich genau so, ungeheuer aufmerksam, mal lustig, mal melancholisch, immer zugewandt, zugeneigt, zärtlich, nie zynisch oder gar von oben herab, nur aus der Sicht des genauen Beobachters und Beschreibers, nie gleichgültig, nur gleichwertig und mit beeindruckendem Gespür und Sympathie für die eigenen Figuren. Isobel ist eine davon. Sie kennt fast alle im Freibad, denn die waren früher oder später ihre SchülerInnen oder noch später Eltern von SchülerInnen. Isobel gab es nämlich schon, als es das Freibad noch nicht gegeben hat. Jetzt aber vergisst sie zunehmend ihr Leben. Sie und viele andere schickt Arno Frank an diesem einen brüllend heißen Sommertag ins Freibad. Ein einziger Tag, doch der ist voller Menschen, Perspektiven, Geschichten, voller Leben, Lieben, Sterben. Wie in konzentrischen Kreisen tanzen die Figuren mitsamt ihren Geschichten mit dem Unausgesprochenen, dem Ungelösten, dem Erzählten und dem Verschwiegenen umeinander herum. Sie folgen einer unhörbaren Choreografie. Vielleicht ist es die Choreografie des Wassers. Des Wassers, wenn man vom Sprungturm springt und eintaucht und dieses Wasser an der Oberfläche Kreise zieht. Auch die Geschichten ziehen Kreise, sie schwappen, sie fließen ineinander, sie vereinen sich und laufen wie Wellen zum Beckenrand hinaus, denn das vermag das Erzählen von Arno Frank. Dessen Roman kreist um vergangenes Leben, um frühere Entscheidungen, waren sie falsch, um gemachte Erfahrungen, geteilte Erlebnisse, getauschte Gedanken und Gefühle, um Hoffnungen, um Enttäuschungen. Sie schlagen bis ins Hier und Heute. Wellen. Die Liebe ist eines der großen Gefühle. Renate zum Beispiel mag Kiontke sehr sogar. Sagen würde sie es ihm nie. Lennart hat in seiner Jugend Josephine, genannt Joe, geliebt, bevor er als Fotograf Karriere gemacht hat und ins Ausland gegangen ist. Jetzt ist er zurückgekehrt an den Ort seiner Kindheit und Jugend. Sein Jugendfreund Max ist tödlich verunglückt. Er will zu seiner Beerdigung und hat damit gleich einen guten Grund, seinem eigenen Burnout zu entkommen. Für Max wiederum hatte Joey sich damals entschieden, nicht für Lennart. Heute würde sie am liebsten die Beerdigung des längst nicht mehr geliebten Mannes schwänzen. Dass sie mit ihrer Kunstgeschichte gestrandet ist, grämt sie. Da kommt die beherzte Melanie, die seit Jahren Erzieherin ist und die kleinen Kinder durchs Planschbecken scheut, gerade recht. Im Griff, wie Melanie meint, hat sie nichts. Zum Leben gehören nicht nur der ungestillte Lebenshunger, sondern eben auch Lebenslügen dazu. Und dann sind da die beiden Geschwister, Bruder und Schwester, deren Vater abgehauen ist und deren Mutter den lieben langen Tag Zigaretten stopft. Ritsch, klack, ritsch, klack. Alles andere interessiert sie schon lange nicht mehr. Sie hat es schwer, sagt der Bruder. Die Schwester möchte einfach nur weg. Sie will den Absprung schaffen und das im Wortsinn. Sie will den Seemann schaffen. Einen der schönsten und schwierigsten Sprünge findet der Autor. Und zwar den Seemann vom Siebener. Aber der Siebener ist ja gesperrt. Seit... Dieser Sprungturm ist das Zentrum des Buches und des Freibads. Um ihn herum entwickelt Arno Frank vor Sonnenmilch getränkter Sommerkulisse ein Kammerspiel, das sich an Abgründe wagt, große Fragen des Lebens stellt, aber Leben nicht bewertet, nur zulässt. Und das ist mehr, als man erwarten kann. Es ist, was ausgezeichnete Geschichten ausmacht. Am Ende wissen wir, dass vor Jahren einmal ein Jugendlicher vom Siebener gesprungen ist, als das Bad längst geschlossen und das Wasser abgelassen war. Am Ende, als sich zu wiederholen droht, was niemals hätte passieren dürfen. Am Ende kehrt Ruhe ein. Ein Stillstand, schreibt Arno Frank, der auf eigentümliche Weise ein Bild und einen Sinn ergibt, den der Kjontke nicht ergründen kann. Und vielleicht geht es ja genau darum, ums Leben und ums Scheitern, ums Abtauchen und wieder Auftauchen, darum, vom Glück nicht zu lassen und von der Glücks- und Sinnsuche ein Bild zu kreieren, das einen Sinn ergibt, das eine Geschichte trägt, eine Geschichte wie diese und wie viele Lebensgeschichten, auch wenn man deren Sinn nicht ergründen kann. Aber spüren. Und so steht jene jüngere Schwester am Ende auf dem Siebener. Kjontke will verhindern, dass sie springt. Er prescht durchs Bad, verliert seine Adelette, gibt schließlich auf. Auch der Bruder will verhindern, dass die Schwester springt. Bitte nicht, ruft er. Sie aber wird Haltung bewahren, wie es in der Geschichte heißt. Diese Haltung taugt als Lebensmotto. Letzte Sätze aus lichter Höhe des Siebener. Ich springe nicht wirklich ins Wasser, ich biete ihm die Stirn. Jetzt, jetzt. Von dem Abend im Arjowitsch-Haus, von dem Werkstattgespräch und der Lesung von und mit Martin Schäuble im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2024 habe ich zu Beginn dieser Folge ja schon erzählt. Die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus der Sicht derer, die ihn erleben, ist im Hansa Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Es ist eine überarbeitete Neuauflage, denn die Geschichte der Israelis und Palästinenser hat selbst eine Geschichte. Das Buch erschien erstmals 2007. Martin Schäuble war als Student nach Jerusalem, nach Israel gereist und begann dort Stimmen über den Nahostkonflikt zu sammeln. Er wollte nicht über die Menschen vor Ort schreiben, er wollte sie selbst sprechen lassen. Das ist die Grundidee, sie wurde zum Konzept des Buches. Die Vielstimmigkeit, das Reden und das Zuhören sind von Anfang an angelegt. Das hat weitreichende Konsequenzen. Für die LeserInnen bedeutet es, involviert zu sein, sich eigene Gedanken machen zu müssen und zu dürfen. Es bedeutet, selbst weiter zu fragen, sich selbst einzubringen und auseinanderzusetzen. Und generell gilt nicht das Antworten, wie man es ja bei einem Sachbuch vermuten könnte, sondern das Zuhören, das Fragen stellen trägt und prägt das Buch. Es ist ein Prinzip, das das gesamte Werk von Martin Schäuble unter anderem auszeichnet. In seinen Jugendromanen »Die Scanner«, »Endland«, »Cleanland«, »Gottland« geht es unter anderem um Klimakrise, Datenüberwachung, künstliche Intelligenz. Es geht um Macht, Machtmissbrauch, Manipulation. In »Sein Reich« wird eine Vater-Sohn-Geschichte zur Geschichte über ReichsbürgerInnen. Zuletzt hat Martin Schäuble »Alle Farben grau« geschrieben. Ein Roman, der auf einer wahren, auf Emils Geschichte beruht. Er ist psychisch erkrankt. Mit 16 Jahren wird er sich das Leben nehmen. Auch hier hat Martin Schäuble mit den Hinterbliebenen gesprochen. Die freigeistern Gespräche mit dem Autor Martin Schäuble und mit Alix Puhl, der Mutter von Emil, könnt ihr, wenn ihr wollt, nachhören. Ein früherer Roman von Martin Schäuble, Black Box Jihad, erzählt von zwei jungen Männern, die aus unterschiedlichen Gründen Dschihadisten wurden. Denn Martin Schäuble ist ein Autor, der die Welt, das Leben, den Menschen und die Menschen befragt. Es sind große Themen, schwierige Fragen, derer er sich schreibend annimmt. Seine Bücher sind von verblüffender und oft von erschreckender Aktualität. Als seien auch die Romane, geschriebene Gespräche gehören bei seinem literarischen Schreiben, Recherchen und Fragenstellen ebenfalls dazu. Zum Fragenstellen gehört wiederum das Zuhören. Der Stimmensammler Martin Schäuble hat vielen Menschen zugehört. Für die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus der Sicht derer, die ihn erleben, hat er die Stimmen beider Seiten gesammelt. Das beeinflusst den Erkenntnisprozess wieder nachhaltig. Die doppelte Perspektive ist von Anfang an gesetzt und macht unübersehbar klar, die Israelis und die Palästinenser werden gleichermaßen gehört, sie kommen gleichermaßen zu Wort. Das hat etwas Dialogisches und sich einem der aktuell größten und heute unauflösbar scheinenden Konflikte, nämlich dem Nahostkonflikt, ausgerechnet auf diese Weise anzunähern, ist eine kluge und weitreichende Entscheidung. Und noch etwas wird von Anfang an klar. Die Geschichte der Israelis und Palästinenser versieht auch den Geschichtsbegriff mit einer doppelten Bedeutung. Geschichte ist hier mehr als Historie. Geschichte besteht hier aus Geschichten. Das bedeutet, es geht nicht nur um Fakten, Daten, Zahlen, Ereignisse. Es geht um die Menschen. Aus ihren Geschichten wird überhaupt erst Geschichte. Zwei Zitate sind dem Buch vorangestellt, ich lese sie in Auszügen. Abraham Bar-Am, Israeli, sagt: Von klein auf sah ich Kriege. Ich selbst kämpfte im Unabhängigkeitskrieg, im Suezkrieg, im Sechstagekrieg, im Yom Kippur-Krieg und in vielen weiteren Einsätzen. Mein Sohn kämpfte, mein Enkel kämpfte und ich glaube, der Enkel meines Enkels wird auch kämpfen. Und Amelie Jacquemin, Palästinenserin, sagt: Meine Mutter kam während der osmanischen Besatzung auf die Welt. Ich wurde während der englischen Besatzung geboren, meine Kinder während der jordanischen, deren Kinder während der israelischen. Es gibt immer jemanden, der dieses Land will, aber nie jemanden, der uns will. Ist das keine Tragödie? Das sind die extremen Pole des Buches, das sind die Stimmen von Menschen, die den Nahostkonflikt erleben und das heißt ja erleiden. Mit ihnen hat Martin Schäuble gesprochen und mit vielen, vielen anderen mehr. Drei eng bedruckte Seiten versammeln am Ende des Buches die Namen der befragten Zeitzeugen. Eine ist Sahar Samha, sie erzählt vom Leben palästinensischer Landarbeiter in den 20er und 30er Jahren. Michelem Schächter kam als zionistischer Pionier nach Israel. Josef Arnan ist vor den Nazis geflohen. Carla Pilpel entkam dem Holocaust über sogenannte Kindertransporte nach England und kam später nach Israel. Auch radikale PalästinenserInnen und jüdische SiedlerInnen kommen zu Wort, immer beide Seiten. Dass Martin Schäuble so vorgehen würde, hat er seinen GesprächspartnerInnen vorher gesagt, dass sie namentlich vorkommen würden, genauso, sie waren damit einverstanden. Dass sie sich an einen Tisch setzen würden, war und blieb undenkbar. Indem Martin Schäuble die Geschichten sammelt und daraus zitiert, macht er noch eine Erfahrung sichtbar, die wir alle kennen. Je nachdem, wo man beginnt, eine Geschichte zu erzählen, nimmt sie einen anderen Verlauf. Sie führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und Bewertungen. Darum der stete Wechsel zwischen Stimmen von Israelis und Stimmen von Palästinensern, mit wem die Geschichte beginnt, wird bewusst offen gehalten. Und damit auch mögliche Antworten auf Fragen wie, wer hat Recht, wer hat Schuld, wie geht Versöhnung, wie Verzeihung. Der Autor schneidet die O-Töne derer, die den Nahostkonflikt erleben, aneinander. Damit enthält er sich einer Positionierung, einer Interpretation. Er bleibt neutral. Und das ist noch ein großer Verdienst dieses Buches. Es gilt es zugleich auszuhalten. Das Prinzip der doppelten Perspektive führt zur Erweiterung der eigenen Perspektive. Nichts anderes ist Entwicklung. Martin Schäuble selbst beginnt seine Geschichte der Israelis und Palästinenser ganz am Anfang, 3000 Jahre vor dem aktuellen Konflikt. Er fragt, wer lebte zuerst im heiligen Land Israelis oder Palästinenser? Chronologisch führt er die Geschichte fort, vom Holocaust und der Flucht nach Palästina über die Teilung Palästinas und die Staatsgründung Israels, über den Suezkrieg und die 50er Jahre, die 1960er Jahre und den Sechstagekrieg, den Yom Kippur bzw. den Ramadankrieg 1973, den ersten Libanonkrieg 1982, über die erste und zweite Intifada bis hin zu Israels Kriegen und Konflikten mit der Hamas im Süden und der Hisbollah im Norden. Die Kapitel sind angereichert mit Fotos, Auszügen aus Reden und Vereinbarungen und es gibt einen Infoteil mit Zeittafel und Karten am Ende des Buchs. Die Überarbeitung der Ausgabe von 2007 wurde abgeschlossen, bevor am 7. Oktober 2023 die Hamas Israel angegriffen hat. Auf den letzten Seiten, was danach geschah, Terror und Krieg, schreibt Martin Schäuble: Millionen Israelis und Palästinenser stehen in diesen Tagen unter Schock. Sie befinden sich im absoluten Ausnahmezustand, sie trauern und bangen, sie sind traumatisiert. Die mit ihnen geführten Gespräche werden deswegen zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und veröffentlicht. Auch fanden alle Begegnungen in diesem Buch bisher immer dort statt, wo die Menschen auf beiden Seiten lebten. Ein Besuch des Gazastreifens war bis zum Redaktionsschluss nicht möglich. So enden die letzten Seiten des Buches. Jedes Kapitel endet mit Medientipps. Dazu gehören Filme, Graphic Novels und Comics, Romane zum Weiterlesen. Denn die literarische oder künstlerische Annäherung soll helfen, die Gefühlswelt der Menschen auf beiden Seiten besser kennen und verstehen zu lernen. Im letzten Kapitel, ein unlösbarer Konflikt, steht da, das einzige Mal im ganzen Buch übrigens, Medientipps, die Hoffnung machen. Er selbst, so sagte Martin Schäuble an jenem Abend im März im Arjowitsch-Haus, hat keine Hoffnung mehr. Die 80. Folge von Freigeistern hieß Whistleblower-Geistern. Es war ein Gespräch mit dem Autor und Journalisten Benjamin Knödler und inzwischen ist es gute Tradition, dass in der darauffolgenden Folge Lesen und Lesen lassen ein Stück aus dem jeweiligen Buch, um das es geht, vorgelesen wird und zwar von dem Autor oder den AutorInnen in dem Fall selbst. Und so ist es mir jetzt ein ganz besonderes Vergnügen, erst Benjamin Knödler und dann mich ankündigen zu dürfen. Wir lesen aus den Whistleblower Rebels 20 Menschen, die für die Wahrheit Kämpfen, illustriert von Felicitas Horst Schäfer, gerade im Hansa Verlag erschienen, für LeserInnen ab 12 Jahren.
Hallo, mein Name ist Benjamin Knödler. Ich bin der Sohn von Christine Knödler, die ihr ja alle als Freigeistern-Host kennt. In der letzten Folge durfte ich zu Gast sein und über das neue Buch Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, sprechen. Das habe ich zusammen mit meiner Mutter Christine geschrieben. Und wie es Usus ist, lese ich jetzt in dieser Folge einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch vor. In dem Buch gibt es sowohl Biografien über berühmte Whistleblowerinnen und Whistleblower, aber auch sogenannte Spots. Davon nachher mehr. Jetzt erst einmal ein Auszug aus einem Porträt und ich habe mich dafür entschieden, den vielleicht berühmtesten Whistleblower der Gegenwart hier vorzustellen, nämlich Edward Snowden. Wir haben den Porträts Zitate vorangestellt, wo wir der Meinung sind, die stehen am besten für das, wofür oder wogegen die Whistleblower kämpfen oder gekämpft haben. Edward Snowden, Whistleblower über Massenüberwachung durch US-Geheimdienste. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich tue und sage, aufgezeichnet wird. Solche Bedingungen bin ich weder bereit zu unterstützen, noch will ich unter solchen leben. Im Frühjahr 2013 sitzt ein junger Mann in einem teuren Hotel in Hongkong und wartet. Um ihn herum liegen Klamotten verstreut, Teller mit angebissenen Burgern und Nudelboxen. 10 Tage hat Edward Snowden das Zimmer nicht verlassen, denn er möchte so wenig wie möglich auffallen. Er ist aus seiner Heimat, den USA, nach Hongkong gereist, um sich mit JournalistInnen zu treffen und ihnen von Dingen zu berichten, über die sonst nur wenige andere Menschen auf der Welt Bescheid wissen. Da sitzt er nun in diesem Zimmer in einem 5-Sterne-Hotel im 10. Stock mit Blick auf einen Park und fühlt sich so einsam wie noch nie in seinem Leben. Als Edward Snowden sein altes Leben hinter sich lässt, ist er gerade einmal 29 Jahre alt und könnte eigentlich wunschlos glücklich sein. Er lebt mit der Liebe seines Lebens auf einer hawaiianischen Insel und verdient mehr als genug Geld. Er kann mit dem Fahrrad an Palmen vorbei zu seiner Arbeit für die NSA, einem US-amerikanischen Geheimdienst, fahren. Früher war das mal sein Traumjob. Schon als Kind spielte er für sein Leben gern Spion und war fasziniert von Technik. Er war noch ein kleiner Junge, als er im Büro seines Vaters seine ersten Befehle in den Computer eintippte. Von da an wurde er immer besser. Auch, weil er in seiner Jugend bald kaum noch vom Rechner zu trennen war, vor allem wegen des Internets. Das Netz veränderte für ihn und seine Generation alles. Doch er stellt dann während seiner Arbeit auch fest, dass im Netz durch US-amerikanische Geheimdienste ziemlich viel überwacht wird und unser Anspruch in diesen Porträts ist es auch immer, den Jugendlichen und auch allen anderen zu erklären, warum das denn jeweils ein Problem ist, der Missstand, auf den sie hinweisen. Und deswegen möchte ich daraus auch nochmal einen Teil vorlesen. Aber, könnte man jetzt fragen, ist es nicht genau die Aufgabe der Geheimdienste, besonders viel zu wissen und deshalb die Menschen zu überwachen? Ist da so etwas wie Privatsphäre nicht vielleicht etwas, auf das wir verzichten sollten? Edward Snowden waren diese Erklärungen nicht fremd. Immerhin war er selbst aus Überzeugung zum Geheimdienst gegangen. Und dennoch ging ihm das, was er dort entdeckte, zu weit. Es gibt ein Menschenrecht auf Privatsphäre. Vermutlich kennt ihr das auch. Jeder oder jeder von uns braucht ab und zu unbeobachtete Momente, ganz für sich allein. Und das sollte auch fürs Internet gelten, fand Edward Snowden. Denn mal ehrlich, wir alle haben schon einmal eine Website besucht, von der wir nicht wollen, dass andere es wissen. Stellt euch vor, ihr hättet die Wahl. Entweder ihr lasst eure FreundInnen eine Stunde allein in eurem Zimmer oder ihr lasst sie eine Stunde allein mit eurem entsperrten Smartphone, mit all den Suchen bei Google, mit all den Nachrichten, die ihr geschickt, all den Seiten, die ihr besucht und all den Videos, die ihr euch angeschaut habt. Was wäre euch lieber? Doch auch jenseits aller Privatsphäre, die Überwachung konnte zur Gefahr für die Gesellschaft werden. Wenn wir Glück haben, sind wir in einer Demokratie aufgewachsen, die Menschen nicht grundlos verfolgt. Aber Geschichte und Gegenwart zeigen auch, dass sich autoritäre Regierungen anders verhalten. Dann werden Menschen verfolgt, zum Beispiel, weil sie in der Opposition sind oder homosexuell. Wenn eine solche Regierung dann die Macht und Mittel hat, die Menschen zu überwachen, wenn sie weiß, was sich Menschen schreiben oder wo sie sich treffen, werden diese Mittel sehr gefährlich. Und Edward Snowden wusste auch, dass all die Informationen gespeichert werden konnten. Das bedeutete, alles, was die Menschen im Internet machten, konnte später gegen sie verwendet werden, ob sie nun etwas getan hatten oder nicht. All das sind Gründe dafür, dass Geheimdienste demokratische Kontrolle brauchen. Zum Beispiel durch Gerichte oder das Parlament. Genau das aber passierte viel zu wenig. Mehr noch, der Geheimdienst log das Parlament an, wenn es um das Thema Massenüberwachung ging und behauptete, sie würde nicht stattfinden. Edward Snowden ließ all das keine Ruhe mehr. Doch er konnte mit niemandem darüber sprechen. Seine KollegInnen reagierten auf die Überwachung frei nach dem Motto, was will man machen? Ich hasste diese Frage, diese Resignation, die darin zum Ausdruck kam. Dennoch fühlte sie sich so berechtigt an, dass ich mich selbst fragen musste, ja, was eigentlich? Als ich mir die Antwort bot, entschloss ich mich, zum Whistleblower zu werden. Mit diesem Zitat von Edward Snowden möchte ich enden. Wie seine Geschichte weiterging und auch die Geschichten der anderen Whistleblowerinnen und Whistleblower findet ihr in unserem Buch Whistleblower Rebels – 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Ciao!
Ich lese euch jetzt noch einen unserer Spots vor, und zwar den letzten, den 10. Spot. Den haben wir wie eine Art Nachwort gedacht und vielleicht inspiriert er euch ja dann daraufhin, das ganze Buch von vorne zu lesen. Also, Spot 10. HeldInnen oder VerräterInnen, Whistleblowing und die Frage der Moral. Wer sich mit WhistleblowerInnen beschäftigt, trifft häufig auf den Begriff Moral. Handeln WhistleblowerInnen moralisch? Wie bewerten sie das selbst? Wie bewerten es andere? Und was ist das überhaupt, Moral? Moral kommt aus dem Lateinischen. Moralis bedeutet die Sitten betreffend. Zugegeben, Sitte ist ein altmodisches Wort, es sagt uns heute vielleicht nicht mehr allzu viel, aber es bedeutet viel. Es dient als Anleitung. Wer sittlich handelt, wer den Werten und Regeln der Moral folgt, handelt gut. Moralisch zu handeln kann bedeuten, sich rücksichtsvoll, fair und verantwortungsbewusst zu verhalten, nicht auf Kosten anderer zu leben, andere Menschen nicht zu kränken oder zu verletzen. Es kann bedeuten, Schwächere zu unterstützen und Wehrlosen zu helfen, etwa wenn jemand gemobbt wird. Wer moralisch handelt, positioniert sich nicht nur für, sondern oft auch gegen andere, gegen die MobberInnen und gegen die, die stillschweigend am Rand stehen. Nicht wegzuschauen, wenn etwas ungerecht erscheint, und womöglich einzugreifen, gehört also zu einem moralischen Handeln dazu. Genau das verbindet WhistleblowerInnen auf der ganzen Welt. Sie positionieren sich, sie nehmen Gegebenes nicht hin, als einzelne Menschen nehmen sie es sogar mit einem übergroßen, bedrohlichen und für sie gefährlichen Gegenüber auf. WhistleblowerInnen betonen immer wieder, dass sie das für die Gesellschaft tun, in der sie leben, und für eine Gesellschaft, in der sie leben wollen. Ihre Entscheidung zu handeln begründen sie oft mit ihrem Gewissen. Darin steckt das Wort Wissen. WhistleblowerInnen wissen etwas, was so nicht sein soll und erst recht so nicht bleiben darf. Der Wirtschaftsanwalt Eckhard Seidt spricht von einem inneren Kompass, der ihn zum Cum-Ex-Whistleblower werden ließ. Für die Tierärztin Margrit Herbst war es eine Frage des Gewissens, vor BSE zu warnen. Auch Andrea Würz wollte weiterhin in den Spiegel schauen können. Darum hat sie beim Pflegeskandal von Schliersee nicht weggeschaut. Johannes Stefansson wusste irgendwann, dass er als Manager des Fischunternehmens Samherji Schlechtes getan hat. Mit seinem Fischrott Whistleblowing wollte er etwas wiedergutmachen. Wir WhistleblowerInnen, sagt er, tun das Richtige, obwohl wir dafür oft behandelt werden wie Ausgestoßene. WhistleblowerInnen handeln moralisch, und doch finden nicht alle Menschen gut und richtig, was WhistleblowerInnen tun. Das hat verschiedene Gründe. Manche erachten gerade das Verraten von Geheimnissen als unmoralisch, andere fühlen sich vielleicht ertappt oder unter Druck gesetzt von Menschen, die sich an moralischen Werten orientieren. Auch das ist ein roter Faden, der viele der Geschichten miteinander verbindet. An WhistleblowerInnen scheiden sich die Geister, um ihre Rolle wird oft heftig gestritten und nicht selten ändert sich der Blick auf sie im Laufe der Zeit. Chelsea Manning erklärt diesen Widerspruch in der Bewertung mit einem weit verbreiteten Entweder-Oder-Denken, das dazu führt, WhistleblowerInnen entweder als HeldInnen zu feiern oder als VerräterInnen zu verurteilen. Sie lehnt ein solches Denken ab. Denn wer die Welt nur nach Gegensätzen einteilt und alle Zwischentöne auslässt, wird der Gegenwart kaum gerecht. Stattdessen könnte sich eine zeitgemäße Sicht durchsetzen, die respektiert und anerkennt, dass WhistleblowerInnen etwas tun, was wichtig ist. Sie tun etwas. Im wahrsten und besten Sinne des Wortes sind sie Störenfriede. Denn sie stören, stören auf, verstören. Sie stören einen vermeintlichen Frieden, der anderen Menschen schadet. Sie wollen wachrütteln. Dadurch fordern und fördern sie Verantwortung, dadurch verteidigen und gestalten sie Demokratie. Die Frage der Moral beantworten sie mit ihrem Tun. Durch ihr Aufdecken und Offenlegen werden sie außerdem zu Vorbildern. Ihr Handeln kann anstecken und ermutigen, zu Zivilcourage zum Beispiel. Das heißt wörtlich übersetzt Bürgermut oder Alltagsmut. Der meint nichts anderes als hinzuschauen, sich gegebenenfalls einzumischen, sich stark zu machen für andere, mithin moralisch zu handeln. Damit verteilen WhistleblowerInnen die Verantwortung für die Gesellschaft auf mehrere Schultern, auf unser aller Schultern. Denn wer weiß, kann sich nicht mehr hinter Unwissenheit verstecken, wer ein Vorbild hat, kann dem nachfolgen. Niemand wird als WhistleblowerIn geboren, aber wir alle können uns von ihrer Haltung und ihrem Handeln etwas abschauen und selbst unserem Gewissen folgen, wann immer es nötig ist. Das war's für heute. Das war die 81. Folge von Freigeistern. Das war eine neue Ausgabe von Lesen und Lesen lassen. Das war Leipzig Geistern. Mit einem kleinen Rückblick auf die Leipziger Buchmesse mit Büchern, die bewegen, die berühren, die bleiben. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und sowieso freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 18. April zum nächsten Freigeistern Gespräch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch intensives Lesen, Fragen, Zuhören. Ich wünsche euch die Erweiterung der eigenen Perspektiven und natürlich gute Unterhaltung. Lasst euch berühren, lasst euch bewegen und genießt, wann immer es geht, den Frühling. Und bis es soweit ist, den Vorgeschmack auf den Sommer, zumindest auf dem Papier. Tschüss!